Wir stehen in Josua 23. Wir haben heute Nachmittag begonnen, diese Abschiedsrede von Josua an die Führer des Volkes Israel zu betrachten. Und ich lese nochmals des Zusammenhangs wegen von Vers 1. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe geschafft hatte vor allen seinen Feinden ringsum. Als Josua alt geworden war, wohlbetagt, da berief Josua ganz Israel, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher und sprach zu ihnen: Ich bin alt geworden, wohlbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gestritten hat. Seht, ich habe euch die übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zufallen lassen nach euren Stämmen vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ist das Mittelmeer. Und der Herr, euer Gott, ihr selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch austreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, so wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Hier spricht er also in Zukunftsform, dass diese Eroberung weitergehen soll. So haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, zur Rechten noch zur Linken. Da sehen wir eine deutliche Spiegelung zu Kapitel 1. Am Anfang hat Gott Josua diesen Auftrag gegeben. Ich schlage nochmals auf. Also bevor sie über den Jordan gingen, hat Gott ihm klar gesagt, in Josua 1, Vers 7, nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Und er sagt, so haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht. Und weiter, Josua 1, Vers 7b, weiche nicht davon ab, zu rechten noch zu lenken, auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Und er sagt ihnen als Vermächtnis, dass ihr nicht davon abweichet, zu rechten noch zu lenken. Also auf dem Weg der Wahrheit bleiben, ohne eben in die eine Gefahr hineinzufallen, das wäre dem Wort Gottes hinzuzufügen, noch in die andere, dem Wort Gottes wegzunehmen. Wir wissen, das war das Problem der Pharisäer im Neuen Testament. Die haben dem Wort Gottes hinzugefügt und die Sadduzäer, die haben davon weggenommen. Die haben übrigens nur die 5 Bücher Mose als inspiriert angeschaut und haben dann das ganze weitere Alte Testament als menschlich verworfen. Das waren die Liberalen von damals. Und er sagt, dass ihr nicht davon abweicht, zu rechten noch zu lenken, dass ihr nicht unter diese Nationen kommt, diese, die bei euch übrig geblieben sind, und den Namen ihrer Götter nicht erwähnt und nicht jemand bei ihm beschwört und ihnen nicht dient und euch nicht vor ihnen niederwerft. Also sagt, es ist eine Gefahr. Ihr habt ihm doch nicht ganz alle vertrieben. Ja, es gab da Überreste im Land und die war nun eine Gefahr, dass sie eben da in den Götzendienst hineinfallen könnten. Vers 8, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch ausgetrieben und ihr, niemand hat vor euch standgehalten, bis auf diesen Tag. Also sie haben es geschafft, ganz Südkanaan, ganz Nordkanaan einzunehmen. Sie waren die Sieger. Ein Mann von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch streitet, so wie er zu euch geredet hat. So habt wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr dem Herrn, den Herrn, euren Gott, liebet. Hier wird gesagt in Vers 11, auf sich selber Acht geben. Ja, und das erinnert uns, was der Apostel Paulus dem Timotheus sagt, in 1. Timotheus 4. Nach vielen Ermahnungen sagt er in 1. Timotheus 4, Vers 15, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Und jetzt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also man muss auf sich selber aufpassen, denn unser Herz ist gefährlich. Da liegt das Problem. Also unser Herz im Sinn von unser Fleisch, unsere sündige Natur, die könnte uns in die falsche Richtung treiben und darum muss man auf sich selber Acht geben und nicht auf sich selber vertrauen. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, die dich hören. Und dann Vers 12, denn wenn ihr euch irgend abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, dieser, die bei euch übrig geblieben sind, und ihr euch mit ihnen verschwägert, also wenn da Mischehen entstehen mit den Kanaanitern, und unter sie kommt und sie unter euch, so wisst bestimmt, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch auszutreiben. Und sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel in euren Seiten und zu Dornen in euren Augen, bis ihr umkommt aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Also er macht ihnen klar, wenn das so weit kommt, dass ihr euch mit diesen Götzendienern verbindet, dann wird es eine Katastrophe geben. Gott wird sie lassen, es wird nie zu einer wirklichen Lösung kommen, dass diese ausgetrieben werden und die werden euch wirklich zu einem Fallstrick werden. Und endgültig wird geschehen, dass sie das Land verlieren werden. Das hat Josua klar gesagt, damals schon. Ihr werdet das Land verlieren. Und wenn wir denken, was ist geschehen? Die 10 Stämme, im Jahr 722 wurden sie durch die Assyrer abtransportiert in den heutigen Nordirak und da hatten sie das Land verloren. Aber da war noch das Südreich Juda, aber ab 606 haben die Babylonier Kriege gegen sie geführt und in 4 Deportationsphasen sie weggeführt nach Babylon, in den heutigen Südirak. Sie haben das Land verloren. Aber in seiner Gnade hat Gott sie, aber nur das Südreich, nicht das Nordreich, das Südreich wieder heimkehren lassen. Und zwar im Jahr 539 haben die Perser und Meder das Babylonische Reich erobert und die Perser gaben die Erlaubnis, ihr dürft wieder heim. Und da sind etwa 40.000 Männer, wenn wir die Frauen dazu rechnen, waren es etwa 80.000. Die Kinder, wir können eine Hochrechnung machen, etwa 200.000 sind dann aus Babylon zurückgekehrt, haben einen Tempel wieder aufgebaut, später auch die Stadt, sind wieder zurückgekehrt ins Land. Aber nachdem der Messias verworfen worden war, der Jesus gekreuzigt worden war, im Jahr 70 kam die Katastrophe durch die Römer, die den Staat Israel zusammenschlugen, die Hauptstadt Jerusalem dem Erdboden gleichmachten, auch den Tempel in Staub und Asche legten. Und von da an wurde das jüdische Volk in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle Völker der Welt zerstreut. Das hatte schon Josua so klar vorausgesagt. Ihr dürft zwar jetzt das Land erobern, aber wenn ihr in Sünde fällt und das Gleiche macht wie die Kanaaniter, dann hat Gott nicht zwei Maßstäbe. Einen für die Kanaaniter und einen für euch. Nein, der gleiche Maßstab. Dann werdet ihr das Land verlieren. Und das ist so dramatisch geschehen. Und dann Vers 14. Und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Das heißt, auch ich muss sterben. Das gilt für alle. Der Grundsatz von Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Folge des Sündenfalls. Und das sehen wir schon, wenn die Generationen nach dem Sündenfall beschrieben werden, in 1. Mose 5. Da haben wir die 10 Generationen von Adam über Seth, Enosch bis Noah. Und wie Donnerschläge haben wir dort den Refrain, 8-mal. Er lebte so und so viele Jahre und er starb. Er lebte so und so viele Jahre und er starb. Ich weiß von einer ganz, ganz kleinen Versammlung, da gab es nicht große Gaben in dieser Gemeinde und da hatte jemand mal einen Ungläubigen eingeladen und da steht ein Bruder auf und liest 1. Mose 5 vor. Und dann in aller Schwachheit noch ein paar Gedanken dazu. Und der den Fremden eingeladen hatte, das war ihm so peinlich. So peinlich. Und der Fremde hat sich dann bekehrt. Und zwar, er hat dann nachher erklärt, das sei ihm so eingefahren. Und er starb. Und er starb. Und er starb. Diese Donnerschläge, dieses Verhängnis des Todes seit dem Sündenfall, und das hat ihn richtig aufgeweckt und zur Bekehrung geführt. Das zeigt uns, dass der Herr wirklich, er braucht Dinge und Worte, von denen wir nicht denken würden, und sie führen bei anderen Menschen zum Heil. Ja, und so sagt Josua: Siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Da sehen wir einen Mann, der war bereit zu gehen. Und man muss sich eben zu Lebzeiten bereit machen, um zu sterben. Viele schieben das raus, und das ist das Übliche in unserer Gesellschaft, rausschieben, 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 sich nicht damit konfrontieren. Aber wenn wir denken zum Beispiel an Menschen wie ein Josef von Arimathea, das ist ja dieser reiche Mann, der bereit war, sein Felsengrab dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen, in den Evangelien. Und was hat der gemacht? Der hat zu Lebzeiten sein Grab nicht geschaufelt, aber aus dem Felsen herausschlagen lassen. Das wäre eigentlich auch eine ganz gute Sache. Wir würden zu Lebzeiten unser Grab bereit machen. Da kann man zwischendurch mal einen Besuch machen. Im eigenen. Ja, da kann man sich wirklich testen, bin ich bereit zu gehen? Und man ist nicht bereit zu gehen, wenn man nicht die Frage beantworten kann, die direkte Frage, weißt du, wo du hinkommst, wenn du heute gehen musst? Und wenn man nicht ganz klar sagen kann, jawohl, ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist, ich weiß, dass ich Frieden mit Gott habe, wenn ich heute gehe, dann gehe ich in die himmlische Herrlichkeit. Wenn man das nicht sagen kann, dann ist man nicht bereit. Dann sollte man noch das Grab schaufeln, aber das nützt natürlich nichts an sich, aber eben mit Gott in Ordnung kommen. Und das geht nur über Buße, indem man die persönliche Schuld wirklich reuig dem Herrn Jesus im Gebet bekennt und sein Opfer von Golgatha in Anspruch nimmt für seine eigene Schuld. Ja, also er war bereit. Siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort dahin gefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Das sind die Segensverheißungen in 5. Mose. Sie sind euch alle eingetroffen. Nicht ein Wort davon ist dahin gefallen. Aber es wird geschehen. So wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat, also wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land vertilgt hat, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Also genauso wie die guten Verheißungen Gottes in Erfüllung gegangen sind, so werden eben auch die Flüche aus 5. Mose über sie kommen. Und sie werden das Land wirklich verlieren, wird nochmals betont, das gute Land verlieren. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, so wird der Zorn des Herrn gegen euch entbrennen. Und ihr werdet schnell umkommen aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Ein drittes Mal betont ihr Landverlust, wenn ihr den Bund, den Gott geschlossen hat mit Israel am Sinai, brecht. Und wenn man sich überlegt, wer kann diesen Bund einhalten, dann war eigentlich klar, Israel wird das Land verlieren. Aber dann muss man die weitere biblische Geschichte lesen und es ist eine lange Geschichte und dann sieht man wirklich, in drei Phasen hat Israel alle diese Landverlustflüche erlebt. Ich habe schon darauf hingewiesen, in 5. Mose 28 habe ich die Stelle angegeben. Es gibt drei Flüche. Der erste wurde erfüllt durch die Wegführung nach Assyrien. Der zweite Landfluch in 5. Mose 28, Vers 36 wurde erfüllt, als sie nach Babylon deportiert wurden, zu einer anderen Nation, zur Zeit, als sie noch Könige hatten. Und der dritte Landverlustfluch, 5. Mose 28, Vers 64, zerstreut werden unter alle Völker. Das hat sich erfüllt ab dem Jahr 70. Und Juden sind wirklich über alle fünf Kontinente zerstreut worden, über 2000 Jahre hinweg. Dann stellt man sich die Frage, und dann gibt es noch irgendeine Hoffnung für das jüdische Volk. Davon mehr in Josua 24. Aber erst am Schluss. Wir gehen weiter zu Josua 24 und zwar Vers 1. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er berief die Ältesten von Israel und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher, und sie stellten sich vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk. Das ist jetzt eine sehr feierliche Sache. Josua beruft jetzt nicht einfach die Führer, so ähnlich wie der Apostel Paulus die Ältesten von Ephesus nach Milet berufen hatte, um eine Abschiedsrede zu halten. Jetzt ruft er vielmehr das Volk Gottes noch einmal nach Sichem. Ausgerechnet nach Sichem. Aber das hat eine besondere Bedeutung. Die mussten also aus ihren Stammesgebieten alle eine riesige Reise machen nach Sichem, da in die Talsohle zwischen Gerizim und Ebal. Ja, das war dieser Ort, wo wir in Josua 8 davon gehört haben. Sie kamen mit der Bundeslade dahin und ein Teil aus 6 Stämmen war auf dem Berg Ebal und einige aus den anderen 6 Stämmen, die waren am Abhang des Gerizim. Von der einen Seite musste der Fluch des Gesetzes verkündigt werden von Ebal und vom Gerizim der Segen. Und das Volk dazwischen wurde ernstlich eben vor die Entscheidung gestellt zu wählen. Zwischen Segen und Fluch. Sie sollten den Segen wählen. Das war Gottes Absicht. Und jetzt beruft Josua am Ende, nachdem all die Eroberungen stattgefunden haben, diese 6 Jahre vorüber waren, beruft er nochmals das ganze Volk nach Sichem. Und es hat eine ganz besondere Bedeutung, dass es in Sichem war. Übrigens hier, da habe ich ein Bild gemacht vom Berg Gerizim runter. Da sieht man die Häuser von Nablus, Vorort von Nablus. Und hier dieser freigelassene Raum, der nicht überbaut worden ist von den Palästinensern, das ist die große Ausgrabungsstätte von Sichem. Da hat auch ein deutscher Archäologe sich sehr verdient gemacht im 20. Jahrhundert und hat hier gegraben. Das ist das... Danke, dass ihr mich immer so... lieb erinnert. Ja, jetzt ist es besser, ja? Also da, in dem ausgesparten Bereich, das ist genau das alttestamentliche Sichem. Und zwar hat man da die mächtigen Stadtmauern entdeckt und ausgegraben. Und zwar sind das die Stadtmauern aus der mittleren Bronze 2b. Und wir wissen, was das bedeutet. Circa 1550 vor Christus. Und man hat hier festgestellt, da ist hat eine ganz mächtige Zerstörung stattgefunden um 1550 vor Christus herum. Wenn man dahin geht, also das ist eigentlich ein Ort nicht ganz ohne. Das ist eine Hochburg des Terrorismus im Westjordanland, ja? Das erste Mal, das war schon jahrelang mein Wunsch, dahin zu gehen. Und ich bin nie dahin gegangen, weil ich so von meinem Aussehen her werde ich angesehen als ein, und dann wenn ich noch im Land da ein bisschen praktisch herumgehen zu können, Jeans trage, dann bin ich ein orthodoxer Siedler. Und das ist natürlich gar nichts. Es ist auch so, für israelische Bürger, mit israelischem Pass ist es gegen das Gesetz, es ist verboten, nach Sichem hineinzugehen. Und zwar ist das ganz allgemein im Westjordanland, in dem sogenannten Westjordanland, da hat man ja von Jerusalem aus, das habe ich schon erklärt, die Straße Nummer 60 nach Norden, nach Shiloh und dann noch weiter nach Sichem, Nablus. Die ist durch die Armee gesichert worden seit einigen Jahren. Vorher wäre das nicht gegangen. Seit einigen Jahren. Man hat gewisse gefährliche Leute entfernt durch die Armee und seither geht's. Aber dann gibt es immer Abzweigungen in die arabischen Dörfer. Und da muss man die Augen offen haben beim Autofahren. Das muss man ja sowieso. da sieht man eine große rote Tafel, bevor man in ein Dorf hineinkommt und darauf steht in 3 Sprachen auf Englisch, Hebräisch und Arabisch. Es ist verboten für israelische Bürger, hier hineinzugehen. Es ist gefährlich für ihr Leben. Ja, und ich wollte dahin gehen. Ich habe ja keinen israelischen Pass. Darum ist es ja legal. Aber eben, die fragen ja nicht unbedingt, zeigen Sie mal den Pass, bevor Sie was machen, ja? Und ich hatte es eben schon erlebt, dass meiner Frau, wenn ich mit dem Auto am Damaskustor in Jerusalem vorbeigefahren und ich dachte, das geht schon in einer Kolonne. Bam! War ein Stein im Auto. Und wirklich gerade unter der Scheibe, also ein bisschen höher, das hätte ich am Kopf haben können. Und ich muss schon sagen, da habe ich schon ein bisschen die Ruhe verloren. Ja, das geschieht bei mir noch ziemlich schnell. Und ja, und dann sind wir einfach gerade weiter, noch mehr ins arabische Quartier und dann aber zur medizinischen Fakultät auf dem Skopusberg. Und dort kann ich dann wieder runterfahren. Ja, und ein anderes Mal, ich hatte gerade die Ausgrabungen auf dem Ofel gezeigt und das war ein muslimisches Fest. Und dann werfen die Steine, so Betonsteine, so groß, runter. Und einer ein paar Meter neben mir, zu Boden. Und da war keine Polizei, keine Armee, nichts. Und ich meine, das reicht. Also dann geht man den Weg der ganzen Erde. Ja, und eben darum, ich habe das eigentlich immer vermieden, nach Sichem zu gehen. Das wäre mein Wunsch gewesen. Aber dann habe ich mir dann doch mal überlegt, ich könnte einen palästinensischen Fremdenführer mieten. Und da gehe ich mit meiner Frau dahin. Da haben wir ein Auto gemietet und sind durch alle arabischen Dörfer und so durch nach Sichem. Und er war ja immer schön bei mir, ja, der Palästinenser. Und dann sind wir in den Markt gegangen in Nablus. Und da waren wir schon Exoten. Wirklich keine Touristen, natürlich nichts. Und alles dunkel, eine Frau, so blond, die war wirklich ein Exot. Und ich natürlich auch. Ich wirke nicht gerade arabisch. Und dann kommt ein kleiner Junge zu mir und fragt: "From where do you come from?" "From Switzerland." Und so, und nachher wird mir klar: Der kleine Junge, der ist nicht einfach so gekommen. Der war geschickt. Die wollen wissen, was macht dieser Siedler da so frech unter uns? Ja, ist alles gut gegangen und wir haben die Ausgrabungen hier angeschaut. Und seither gehe ich immer wieder mit Gruppen dahin. Und zwar mit einem arabischen Bus, mit einem arabischen Fahrer. Und das ist kein Problem. Also mit einem israelischen Bus muss man da nicht reingehen. Dann können Steine kommen. Aber die Touristen sind ja nicht das Angriffsziel. Die wollen nicht Touristen töten. Und darum, das funktioniert ganz gut. Da gehen wir rein und dann sieht man hier diese Mauern. Da kriegt man von den Palästinensern einen Flyer, Erklärungsflyer der archäologischen Ausgrabungsstätte. Und da steht wirklich gar nichts von der Bibel drauf. Gar keine Bezüge zur Bibel. Aber es steht: Um circa 1550 vor Christus gab es da eine massive Zerstörung von Sichem. Ja, nach der strengen biblischen Chronologie ist das genau die Zeit von Josua. Und darum konnte Josua das ganze Volk nach Sichem versammeln. Weil die hatten Sichem zuvor erobert und diese mächtigen Mauern, von denen noch so viele Steinlagen heute noch stehen. Das ist gigantisch, nicht wahr? Und hier zeige ich noch etwas vom Stadttor. Und sieht man diese Steine? Da ist das Stadttor zwischen den Torpfosten dadurch. Aber sieht man, was das für Steine sind? Die sind bis vielleicht 8-9 Tonnen schwer. Wie haben die diese gehoben? Ja, vielleicht haben die Enakim geholfen. Ja, echt? Muss man sich fragen, wie hat man das geschafft? Das ist das Stadttor von damals, nach Sichem. Und da sieht man den Baal-Berit-Tempel, der in Richter 9 erwähnt wird in Sichem. Und davor eine Steinaufschüttung, das ist der Millo, der in Richter 9 erwähnt wird. Millo heißt Steinauffüllung. Und das wird in Richter 9 ausführlich erwähnt. Und dann wird das Denkmal, sieht man das? Das Denkmal hier erwähnt. Und dann sieht man diese Mauern da. Es geht wieder noch weitergehen, aber da sieht man diese Mauer, da ist so ein großes Rechteck und das ist ein heiliger Bezirk. Das wissen auch die Palästinenser, ist ein heiliger Bezirk. Aber was für einer? Nun, wir werden gleich sehen, Josua, der das Volk da zum Landtag nach Sichem einlädt. Wo ist das geschehen? Ich lese schon mal vom Schluss des Kapitels. Vers 25, und Josua machte einen Bund mit dem Volk an selbigem Tag und stellte ihm Satzung und Recht zu Sichem. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk an jeden in seinen Erbteil. Wo ist das geschehen mit dem Landtag? Ja, das steht hier. Unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Ja, aber Heiligtum des Herrn, die Stiftshütte, die ist doch in Shiloh. Josua 18, Vers 1. Ein Heiligtum des Herrn in Sichem, da bei der Terebinte. Natürlich, 1. Mose 12, schlagen wir auf. Abraham kam ins Land. Der erste Ort, der erwähnt wird, ist Sichem. Und da steht in Vers 5 am Schluss, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort der Sichem, bis zur Terebinte. Mores. Ah, Terebinte, muss ich erklären, das ist ein Baum, nicht verwandt mit der Eiche, aber er ist in der Funktion so wie eine Eiche. Terebinte entwickelt sich zu einem sehr markanten, mächtigen Baum, der so typisch eine Landschaft markiert, einen bestimmten Ort in der Landschaft markiert. So wie eben bei den alten Germanen schon die Eichen, ja? Im Land Kanaan Eichen auch oder eben die Terebinte. Ja, und da bei der Terebinte, Mores, da kommt Abraham hin und die Kanaaniter waren damals im Land und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ach so. Abraham hat einen Altar gebaut in Sichem. Und das war eben an diesem Ort, wo später Josua das Land, das Volk versammelt hatte und wo er dann seinen Stein aufgestellt hat, seinen Bundesstein. Ich werde dann noch ein bisschen ausführen, dieser Stein da, vor dem Baal-Brit-Tempel da, das ist der Bundesstein von Josua. Und zwar, diese Mauern da herum, die wurden nach Abraham gebaut, um seinen Altar herum. Und das war gewissermaßen eben das Heiligtum des Herrn in Sichem. Da, wo Abraham unter freiem Himmel eben seinen Altar gebaut hatte. Und da bei dem Landtag von Sichem hat Josua nochmals den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, bestätigt. Und wir werden gleich sehen, in dieser Rede warnt er Israel, dass sie ja auf den Bund vom Sinai achten und ihn einhalten, weil es sonst Konsequenzen hat. Wir wissen, Landverlust. Aber interessant ist ja schon Folgendes, dass das genau dort geschah, bei der Terebinte, wo Abraham früher seinen Altar gebaut hatte und wo Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hatte. So kommen da in Sichem zwei Bündnisse zusammen. Der Bund mit Abraham und der neu bestätigte Bund vom Sinai, den Josua noch einmal bekräftigt mit dieser Generation, von der er Abschied nimmt. Und wenn man sich überlegt, der Bund vom Sinai, der war ja zweiseitig. Er wurde auch bestätigt mit den zwei Tafeln. Auf beiden Tafeln waren die 10 Gebote. Und das war gewissermaßen der Vertrag zwischen Gott und Israel in zwei Exemplaren. So machen wir ja auch Verträge, ja? Es braucht zwei Exemplare, für jede Partei eine. Und diese beiden Tafeln wurden dann in die Bundeslade gelegt. Ja, eben die Lade des Bundes vom Sinai. Und der Vertrag war dort in zwei Exemplaren drin. Dieser Vertrag war zweiseitig. In 2. Mose 19 stellt Gott diesen Bund vor und Israel verpflichtet sich dort und sagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Insgesamt dreimal haben sie das gesagt. Alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. So sprechen kann nur ein Volk, das sich selber nicht kennt. Die waren sich einfach nicht bewusst, dass sie Sünder sind. So wie viele Menschen heute auch. Die sagen, ich ein Sünder. Ja, die dachten, das können wir. Und die haben sich verpflichtet zu diesem Bund. Und dann war dieser Bund geschlossen. Aber man muss sagen, dieser Bund konnte nur eine Katastrophe werden. Denn sie würden garantiert das Land verlieren, weil sie sich nicht an die Gebote Gottes halten werden. Und so ist es geschehen. Israel hat das Land verloren. Ab dem Jahr 70 sind sie unter alle Völker zerstreut worden. Aber eine gute Nachricht. An diesem selben Ort hatte Gott 430 Jahre vor dem Bund am Sinai, Galater 3 sagt, 430 Jahre vorher hat Gott den Bund geschlossen mit Abraham. Und dieser Bund mit seiner Verheißung, deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land, war nicht an eine Verpflichtung und eine Verantwortung von Abraham gebunden. Gott hat das einfach irgendwie so gesagt. Und ich will noch beweisen, dass es nicht von Abraham abhängt, diese Zusagen. In 1. Mose 15 hat Gott den Bund mit Abraham in Sichem noch einmal bestätigt. Gott hat ihn mehrmal bestätigt, auch gegenüber Isaak und dann gegenüber Jakob. Und schauen wir mal bei der Bestätigung in 1. Mose 15. Das ganze Kapitel spricht von dieser Bestätigung. Da heißt es in Vers 12, und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Der schläft ein. Aber nicht nur ein bisschen. Ein tiefer Schlaf. Tardema ist das gleiche Wort wie in 1. Mose 2, wo Abraham operiert wurde. Ich bin ziemlich müde, glaube ich. Also, das ist mir jetzt schon ein paar Mal geschehen und normalerweise geschieht mir das nicht so oft. Also, diese Verwechslungen. Aber ihr wisst genau, wovon ich spreche, ja. Adam, das ist die erste Operation, er fiel einen tiefen Schlaf und da ist das gleiche Wort Tardema. Und Gott konnte ihn operieren, eine Rippe entfernen. Übrigens, das ist die Stelle, die diesen Arzt, der die Anästhesierung mit Chloroform erfunden hat, bewegt hat, das überhaupt zu erfinden. Das war ein gläubiger Mann. Und aufgrund von 1. Mose 2 kam auf die Idee, es muss eine Möglichkeit geben, dass man einen Schlaf erzeugen kann, wo man dann operieren kann. Ja. Also 1. Mose 2 ist ein wichtiger Schritt in der modernen Medizin. Ja, Abraham fiel einen tiefen Schlaf. Und dann lesen wir in 1. Mose 15, Vers 18, an selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Die Keniter und die Kenisiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaim und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgasiter und die Jebusiter. Abraham schläft und Gott schließt den Bund mit ihm. Das heißt, der Bund ist abhängig von Gott, von seiner Seite, aber nicht von der Seite des Menschen. Und damit ist das ein sehr ungewöhnlicher Bund, ein einseitiger Bund, wo Gott sich verpflichtet, aber er ist nicht abhängig von der Verantwortlichkeit des Menschen. Und das ist Israels Glück. Sie haben das Land verloren. Alle drei Landverlustflüche aus 5. Mose 28 sind in Erfüllung gegangen. Übrigens, einen vierten gibt es nicht mehr. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, die Juden sind jetzt zurückgekehrt ins Land, aber wer weiß, die werden vielleicht wieder weltweit zerstreut werden. Nein, alle drei sind erfüllt. Es gibt keinen vierten. Aber jetzt sind wir gleich beim Thema. Die sind zurückgekehrt ins Land. Ja, sie sind zurückgekehrt. Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage des Abraham-Bundes. Gott hat versprochen, dieses Land der Nachkommenschaft zu geben. Und wir haben das schon diese Tage gesehen. In einer weiteren Bundesbestätigung, in 1. Mose 17, sagt Gott in Vers 8, und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum. Jetzt ist doch das grandios. An dem Ort, Josua bestätigt den Bund vom Sinai, genau an dem Ort, wo zuvor Gott Abraham einseitig bestätigt hat, dass Israel das Land bekommt. Dort stellt er diesen großen Stein auf. Das ist der originale Stein von Josua in den Schichten der mittleren Bronze 2b gefunden. Und zwar eben genau vor dem Baal-Brit-Tempel, aber innerhalb des heiligen Bezirks von Abraham. Und jetzt kommen hier zwei Bündnisse zusammen. Dieser Stein ist ein sehr ernster Stein für Israel. Denn Josua hat diesen großen Stein dort aufgerichtet unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Ja, er ist Zeuge dafür, dass Israel zu Recht das Land verloren hat. Aber Josua hat das aufgerichtet an dem Ort, wo Gott bedingungslos versprochen hat, Israel das Land zu geben. Und das ist der Grund, warum Gott in unserer Zeit das jüdische Volk wieder heimgeführt hat. Nicht aufgrund von Verdienst. Niemand könnte sagen, wir haben ein Recht, weil wir die Tora so treu eingehalten haben, kehren wir zurück ins Land der Väter. Nein. Alles verspielt. Wenn es geht um Verantwortung, man sagt, alles verspielt. Aber wenn es geht um Gnade, die Gnade macht es möglich. Und so möchte ich dazu noch lesen aus Hesekiel 36. Da sagte Gott voraus, schon im 6. Jahrhundert vor Christus, dass er Israel am Schluss wieder heimführen wird, aus allen Völkern. Also aus dem dritten Landverlust, da sollen sie wieder zurückkehren. Und was wird dort gesagt? Ich lese Hesekiel 36, Vers 19. Und ich versprengte sie unter die Nationen und sie wurden in die Länder zerstreut. Und ich richtete sie nach ihrem Weg und nach ihren Handlungen. Und als sie zu den Nationen kamen, wohin sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, des Herrn Volk sind diese. Und aus seinem Land sind sie gezogen. Und jetzt sagt Gott, aber ich habe meinen heiligen Namen verschont, welchen das Haus Israel entweiht hat unter den Nationen, wohin sie kamen. Darum spricht zum Haus Israel: So spricht der Herr, der Ewige, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich will meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen oder erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, der Ewige, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Und jetzt kommt's. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Warum macht Gott das? Wegen seines heiligen Namens. Weil die Welt würde den wahren Gott verspotten und sagen, er hat dieses Volk aus Ägypten befreit, durch die Wüste geführt und der Josua ins Land gebracht, aber am Schluss haben sie alles verloren. Und was soll das jetzt, dieses Projekt? Und Gott sagt, um meines Namens willen bringe ich sie wieder zurück in ihr Land. Und zwar auf der Grundlage des Abraham-Bundes. Dieses Versprechen gilt immer noch. Und noch etwas Wichtiges. Da gibt es ja ganz, ja, wie soll ich sagen, Leute, die denken, sie haben eine ganz schlaue Idee. Sie sagen, das stimmt alles nicht. Was heute geschieht mit den Juden, die zurückkehren, das ist einfach Zionismus, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Und schaut mal, wie die Leute leben. Und das soll Gottes Volk sein. Ja, geht man in die Ben-Yehuda-Straße, sieht man die postmoderne Jugend. Genauso ausgehöhlt und ohne Werte wie unsere westliche Jugend im Allgemeinen. Oder man kann mal in das Einkaufszentrum Mifratz gehen, in Haifa. Oh. Schlimm. Diese Jugend, ausgehöhlt und Drogenproblem und alles, alles. Was ist denn das? Und dann sagen die, seht ihr, das hat nichts zu tun mit biblischer Prophetie. Wenn es anders wäre, dann hätten wir ein Problem. Denn da steht nämlich Folgendes. Gott sagt in Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern. Aus allen 5 Kontinenten sind 3 Millionen Juden zurückgekehrt. Die haben Kinder bekommen. Heute sind sie über 6 Millionen im Land. Aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von allen euren Ungerechtigkeiten, von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und so weiter. Also, zuerst führt Gott heim, Vers 24. Und dann im Land wird der Moment kommen, wo er dieses Volk reinigt. Das heißt, die kehren nicht zurück in gereinigtem Zustand, sondern sie kommen zurück ins Land im unreinen Zustand. Und erst im Land, in der Zukunft, wird die große Erweckung kommen und Gott wird dieses Volk reinigen. Also es muss genau so sein. Es ist wichtig, dass man diese Munition bereithält, weil man wird so schnell konfrontiert und dann sagen, ja, was hier mit Endzeitprophetie und Israel und... Ja, natürlich, da steht's. Und so hat es sich erfüllt, vor unseren Augen. Also etwa 130, 140 Ländern aus allen Kontinenten zurückgekehrt. Aber natürlich, wenn die Judastraße und das Merkaz Mifratz und nicht nur da, das sind zwei Beispiele. Im ganzen Land kann man das sehen. Natürlich, es gibt die Ultraorthodoxen, dann gibt es die Orthodoxen und es gibt ganz, ganz viele, die leben ganz anständig und die haben schöne Familien und mit Kindern und die lieben sie und die erziehen sie gut und so weiter. Aber ich will nur sagen, der große Teil des Volkes hat denkt im Alltag nicht einfach an Gott. Ja? Ja, es ist wirklich so, sie sind im unreinen Zustand heimgekehrt, aber die Wende kommt noch. Und diese Rückkehr ist um die Ehre des Namens Gottes willen. Aber das wäre nur ein Teil der Wahrheit. Jetzt schlage ich noch auf aus Jeremia. Einunddreißig. Vers 1. In jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk der dem Schwert Entronnenen hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Der Herr ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Ich will dich wieder bauen, und du wirst gebaut werden, Jungfrau Israel. Du wirst dich wieder mit deinen Tamburinen schmücken und ausziehen in Reigen der Tanzenden. Und so weiter. Gott sagt, weil er Israel liebt, führt er das Volk wieder ins Land zurück. Und diese Liebe steht eben auf der Grundlage dieses bedingungslosen Bundes in Sichem. Und darum ist es so schön zu sehen, beim Landtag in Sichem, Josua stellt in allem Ernst diesen Stein auf und weist darauf hin, aufgrund des Gesetzes Moses, wenn ihr nicht treu bleibt, werdet ihr das Land verlieren. Aber er tut es an dem Ort, wo Gott den bedingungslosen Bund geschlossen hat. Bei derselben Terebinte. Und er sagt hier, also bei derselben Terebinte oder einer Nachfolgeterebinte, ja, er sagt da, dass damit, und wenn ihr alles verloren habt, gibt es noch die Gnade. Und hier lernen wir eben einen allgemeinen Grundsatz, den wir allen Menschen weitergeben müssen. Wenn wir zu Gott kommen wollen, aufgrund von Leistung und Verdienst, dass wir denken, ich habe ja schon auch viel Gutes in meinem Leben gemacht und da muss Gott doch auch ein bisschen mit mir zufrieden sein. Auf dieser Grundlage können wir nie zu Gott kommen. Aufgrund von Leistung verlieren wir vor Gott alles. So geht der Mensch verloren. Aber wenn wir kommen auf der Grundlage seiner Gnade, dann können wir angenommen werden. Auf der Grundlage von Vergebung, dann geht es. Also an all diese Dinge erinnert uns dieser Stein in Sichem. Da sieht man nochmals diesen Götzentempel Baal-Berit im Buch Richter. Dieser Götzentempel wurde genannt Baal, nach dem wichtigsten Gott der Kanaaniter. Und Berit heißt Bund, Bundesbaal. Was haben die später gemacht? Die haben Baal gleichgesetzt mit dem Gott der Bibel. Und haben ihn quasi verehrt, als wäre er der Gott, der den Bund hier geschlossen hat. Mit Israel, mit Abraham und und der Bund vom Sinai, den Josua bestätigt hat. Und das ist Religionsvermischung. Ein furchtbares Problem. Nicht wahr? Da sagen sogar Pfarrer von der Kanzel oder wo sie es auch immer sagen, Allah ist derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Das geht überhaupt nicht. Nein, genauso wie Baal hat gar nichts zu tun, dieser scheußliche Götze hat gar nichts zu tun mit dem lebendigen Gott, aber die sind so abgefallen, dass sie Baal gleichgesetzt haben mit dem Gott der Bibel und darum heißt dieser Tempel Baal-Berit in Richter 9. In dieser Zeit des Abfalls lesen wir davon. Und dort steht in Richter 9 von dem Denkmal. Da, bei diesem Tempel. Und was natürlich noch auffällig ist, sieht man ein bisschen dieses Rechteck des Heiligtums von Abraham. Ja? Und jetzt dieser Baal-Brit-Tempel ist schräg hineingebaut. Also architektonisch ist das ein Fremdkörper, den hat man so nachträglich so eben rein orientiert und da vorne diese Steinaufschüttung gemacht, wo der Altar von Abraham war und dann den Stein von Josua quasi in einer Linie mit dem Baal-Brit-Tempel Aber das ist ein scheußlicher Fremdkörper, der gar nicht dazu gehört. Hier habe ich das noch von der anderen Seite fotografiert. Da sieht man jetzt diese Steinaufschüttung mit dem Stein von Josua. Und da der Tempel so schräg in den heiligen Bezirk von Abraham hineingebaut. Hier nochmals der Baal-Brit-Tempel. Von hinten. Ja. So, und jetzt machen wir einen kurzen Unterbruch, damit die Köpfe nicht beginnen zu rauchen. Wir singen ein Lied und dann geht's nochmals bis 9 Uhr. Weiter in Josua 24. Vers 2. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Das ist eine unglaubliche Aussage, nicht wahr? Aber es ist die Wahrheit. Abraham, Tara, sie waren Götzendiener. In Ur in Chaldea. Jetzt schlagen wir auf, wo das beschrieben wird von Mose in 1. Mose 11. Vers 27. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Land seiner Geburt zu Ur in Chaldäa. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrams war Sarai. Und der Name der Frau Nahors, Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jeska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Abraham wurde also geboren in Ur, in Chaldäa. Das hat Sir Leonard Woolley im 20. Jahrhundert, am Anfang des 20. Jahrhunderts, ausgegraben, die Stadt von Abraham im heutigen Südirak, sogar südlich von der Stadt Babylon oder Babel. Diese Stadt war damals eine der reichsten Städte von ganz Mesopotamien, vom ganzen Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Und es war eine sumerische Stadt. Abraham war kein Sumerer, aber er wohnte in einer sumerischen Stadt. Und da wurde ganz besonders der Mondgott verehrt. Man hat dort die Zikkurat, das ist der Name für einen Stufenturm, nach dem Vorbild des Turmes von Babel ausgegraben. Und dieser Stufenturm war geweiht dem Mondgott Nanna. Und so war Abraham dort ein Verehrer des Mondgottes. Man sagte sogar, die Stadt Ur sei die Stadt des Mondgottes Nanna. Und die Sumerer lehrten, Nanna macht Menschen und Tiere zahlreich. Das ist aber ganz schief gegangen. Nicht wahr? In Vers 30 lesen wir, und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und dann, was geschah? Plötzlich erschien der wahre Gott dem Abraham. Ich war in Josua 24, Vers 3, aber lasst 1. Mose 11 offen. Wir gehen hin und her. Und da sagt Gott im Zitat von Josua: Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes, von jenseits des Euphrats, und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Ja, also Gott nahm Abraham und führte ihn dort heraus. Das war das Ereignis der Bekehrung von Abraham. Und zwar wird das beschrieben, jetzt machen wir nochmals woanders auf und gehen dann hin und her. Apostelgeschichte 7. In der Rede von Stephanus vor dem Sanhedrin, nachdem der Hohepriester gesagt hat, ist denn dieses also, antwortet der Angeklagte. Brüder und Väter, höret, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist die Berufung, die wir gleich noch lesen werden in 1. Mose 12, 1. Gott erschien Abraham und hat ihn herausgerufen. Der wahre Gott, der Gott der Herrlichkeit, erschien ihm, ruft ihn heraus. Vers 4. Stephanus erklärt, da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnt. Da wird klar gemacht, eben dass dieser Ruf an Abraham aus 1. Mose 12, Vers 1, dass der stattgefunden hat in Ur in Chaldäa. Man muss sich vorstellen, ein Götzendiener, Verehrer des Mondgottes, und plötzlich erscheint der Gott der Herrlichkeit. Was heißt das, es erscheint der Gott der Herrlichkeit? Das wissen wir aus der Apostelgeschichte sehr gut, was das bedeuten kann. Denn in Apostelgeschichte 9 wird die Bekehrung von Saulus beschrieben. Er war vor Damaskus. Und da, mitten am Tag, kommt dieses Licht aus dem Himmel. Später in der Apostelgeschichte wird erklärt, nicht wahr? Die Bekehrungsgeschichte ist dreimal, Apostelgeschichte 9, 22, 26, wird erklärt, dass dieses Licht aus dem Himmel war heller als die Sonne am Mittag vor Damaskus, die heiße orientalische Sonne. Helle Sonne, orientalische Sonne. Am Mittag ein Licht heller als die Sonne. So erschien der Gott der Herrlichkeit, der Herr Jesus, dem Saulus. Und dort, der Gott der Herrlichkeit, erschien Abraham. Was ist dieses aschfahle Licht des Mondes im Vergleich dazu? Es ist richtig, richtig ironisch, nicht wahr? Und Gott sagt ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Und lesen wir doch die Berufung in 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Die Schlacht der 2000 ist hier korrekt. Die Vorzeitigkeit ist das übersetzt. Nicht der Herr sprach, sondern Schlacht der 2000 macht das klar. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Wir werden gleich sehen, Mose greift hier zeitlich zurück, um diesen Ruf in Ur in Chaldäa zu beschreiben. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ist das nicht wunderbar? Der wahre Gott ruft diesen Götzendiener heraus aus Ur in Chaldäa, um in das verheißene Land zu gehen. Und er sagt ihm nicht nur, ich werde Sarah fruchtbar machen, dass sie ein Baby kriegt. Der Mondgott konnte nichts. Das ist klar. Mindestens seitdem die Amerikaner oben waren, Juli 1969, ich weiß noch, wie ich das als Elfjähriger, das hat mich ergriffen. Und als dann der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, ja, spätestens seit dann wissen wir, das ist ein toter, kalter Stein, dann erst noch voller Löcher, das wusste man schon lang, ein ganz zerschlagenes Gesicht und dann noch bedeckt mit Staub. Ist ja klar, dass ein toter Stein kein Baby geben kann. Und jetzt erscheint der wahre Gott und er sagt nicht, ich werde Sarah ein Baby geben, sondern er sagt, ich will dich zu einer Nation machen. Ein ganzes Volk soll von ihm abstammen. Aber er sagt ihm nicht nur eine Nation, sondern er sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. und nicht nur eine große Nation, sondern Vater des auserwählten Volkes, das einmal zum Segen werden soll für die ganze Welt. Vers 3. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war bereits ein Hinweis, dass der Retter, der Erlöser aus diesem Volk hervorkommen wird. Als Segen für alle Völker. Es wird zwar hier nicht gesagt, für alle Menschen. Das heißt, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Mishpachot kann man hier übersetzen im Sinn von Stämme. Und der Grund ist der, Gott möchte schon alle Menschen segnen. Er hat dir seinen Sohn gegeben für die ganze Welt, Johannes 3, Vers 16. Aber nur die, die sich bekehren, werden den Segen bekommen, den ewigen Segen. Und bekehren werden sich Menschen aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Nationen und aus allen Sprachen. Und so steht das in Offenbarung 5 und Offenbarung 7. Und darum hat Gott verheißen, dass Israel, dass Abraham über Israel, und zwar über den Messias, den Herrn Jesus, ein Segen werden wird für alle Geschlechter der Erde, für alle Stämme, für alle, die sich bekehren. Und dann ging Abraham. Er war gehorsam. Hebräer 11 sagt, dass Abraham gehorsam war. Können wir das kurz aufschlagen? Das ist alles, um zu erläutern, was wir in Josua 24 gelesen haben. Und ich nahm Abraham, ja, und ließ ihn durch das Land Kanaan gehen. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, nicht wissend, wohin er komme. Und jetzt muss man ganz genau lesen. Es lohnt sich, eben nicht wie ein Roman, sondern genau, sorgfältig lesen. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Die Elberfelder hat das so genau übersetzt. Das ist genau nach der griechischen Grammatik. Das heißt also nicht, Abraham war gehorsam, nachdem er gerufen wurde, sondern er war gehorsam, als er gerufen wurde. Die griechische Grammatik ist so, dass der Ruf und der Gehorsam zeitlich zusammenfallen. Ich glaube, wir können verstehen, wenn als dieser Ruf gekommen war, dass Abraham sich gesagt hätte, oh, ich muss das mit Sarah besprechen. Ich brauche 6 Monate vielleicht. Ja? Ja, das ist eine so große Entscheidung. Nicht wahr? Die Leute in Ur, die Mittelschicht wohnt in Häusern mit 10 Zimmern. Und Abraham war aus der Oberschicht. Und jetzt ausziehen und eine Art Nomade werden. Und wir wissen aus den Inschriften von Ur, dass die Leute von Ur, die waren sehr vornehm. Und die hatten eine tiefe Verachtung für die Beduinen, die in Zelten am Rand der Wüste wohnten. Und jetzt sollte er so eine Art Nomade werden. In Zelten wohnen, im verheißenen Land. Ich muss mit Sarah die Sache noch genauer anschauen. Ja? Und die Bibel sagt, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Er entschied sich sofort zu gehen. Das war seine Bekehrung. Nicht wahr? Manchmal spricht man so über Ökumene der Religionen und sagt, ja, man sollte die Ökumene mindestens anstreben bei den großen abrahamitischen Religionen, die alle den gleichen Gott verehren. Der Gott im Judentum und der Gott im Christentum, der Gott im Alten Testament, im Neuen Testament ist derselbe Gott. Aber der Gott im Islam, der hat das Zeichen von alters her einer Mondsichel. Ja, da stellt sich die Frage, der Gott Abrahams vor seiner Bekehrung oder nach seiner Bekehrung? Vorher war sein Symbol der Mond und nachher Das war der lebendige Gott, von dem man kein Bild machen darf. Gar kein Bild. Und der kein Mondsymbol hat. Ja, also das geht gar nicht. Das war seine Bekehrung. Er hat dem Mondgott den Rücken gekehrt und war bereit zu gehen in das Land der Verheißung. Aber jetzt müssen wir doch mal in 1. Mose 11 noch ein bisschen weiter lesen. Ich hatte ja nur gelesen bis Vers 30. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und dann lesen wir, und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Wie? Was ist da geschehen? Gott hatte ihm doch gesagt, geh aus deinem Land. Das hat er gemacht. Er ist aus Ur in Chaldäa gegangen. Aber dann heißt es, und aus deines Vaters Haus. Das heißt, er sollte seinen Vater verlassen. Der Vater sollte nicht mitgehen. Das war nicht gehorsam. Vater Tara, der auch Götzendiener war, wie Josua 24 sagt, der kam mit. Und noch schlimmer. Der sagte sich, ich bin der Patriarch. Ich führe die Gesellschaft. Ja, wir haben gelesen. Tara nahm seinen Sohn Abram. Komm, Abram. Und Lot, der hätte ja auch nicht mit dürfen. Gott sagt, geh aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Keine Verwandten mitnehmen. Das war ja sein Neffe, der Sohn seines Bruders. Nochmals ungehorsam. Ja, aber Hebräer 11, 8 sagt, er war gehorsam. Durch Glauben war Abraham gehorsam. Ja, er war gehorsam. Und ist sogar sofortiger Gehorsam. Das ist etwas anderes, als was ich kenne von unseren Kindern. Aber jetzt sind sie alle erwachsen. Kommst du Mittagessen? Ja, gleich. Gleich. Was heißt gleich? Das heißt irgendwann. Es ist alles bereit, kommen. Ja, gleich. Und die kamen dann schon irgendwann. Aber das war nicht gehorsam. Das muss man ihnen klar sagen, das ist nicht gehorsam. Doch, ich bin gekommen. Ja, aber echter Gehorsam ist, wenn man sofort kommt, wenn man gerufen wird. Und Abraham war gehorsam, als er gerufen wurde, und gleichzeitig ungehorsam. Sein Vater kam mit, der übernahm sogar die Führung, und Lot kam mit. Und das zeigt uns, wir können gehorsam und gleichzeitig ungehorsam sein. Wir können Dinge in der Bibel tun, aber gewisse Dinge, nein, machen wir doch nicht so. Ja, aber das hat schon Konsequenzen. Und wir sehen im nächsten Vers, nachdem wir gelesen hatten, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen bis Haran und wohnten da selbst. Ja, aber Haran, das ist nicht das verheißene Land. Haran, das ist in der heutigen Südtürkei. Ja, was suchen die in der Türkei? Vom Südirak aus. Nun, das war schon der korrekte Weg, um nach Kanaan zu gehen. Wenn man nämlich von Ur in Chaldäa gerade rüber wäre, da müsste man ja durch die Wüste hindurch, durch die jordanische Wüste, irakische, jordanische Wüste, und dann kommt man direkt ins Land Kanaan. Aber das war ein gefährlicher Weg. Und das hat man im Altertum möglichst vermieden, sondern man ist den fruchtbaren Euphratlauf hinaufgegangen bis nach Haran und dann wieder über das fruchtbare Gebiet von Südtürkei, Haran, Syrien, Libanon, dann runter, spätere Land Israel. Das war schon der richtige Weg, aber die blieben hängen. Und so ist es, wenn wir nicht gehorsam sind dem Wort Gottes, dann müssen wir nicht erstaunt sein, wenn wir plötzlich hängen bleiben. Wir kommen nicht vorwärts im geistlichen Leben. Und was muss man dann tun? Das Hindernis muss weg. Es muss weg. Nächster Vers. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Das Hindernis musste in den Tod. Und das ist genau gleich für uns. Wenn wir sehen, das war ungehorsam. Ich habe nicht nach der Bibel wirklich gehandelt. Schon zum Teil, aber nicht wirklich ganz genau. Und Gott will, dass wir genau nach seinem Wort gehen. Paulus sagt dem Timotheus als Lob, du bist genau gefolgt meiner Lehre. Nicht so schwabbelig, so ungefähr. Du bist genau gefolgt meiner Lehre. Und das Hindernis muss weg. Und wir müssen uns bewusst werden, der Herr Jesus musste auch für diesen Ungehorsam sterben. Und wenn wir so unsere Sünden bekennen, nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dann tun wir das Hindernis in den Tod. Und dann geht die Reise weiter. Und darum fügt dann Mose anschließend den Ruf an. Und der Herr hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land. Ich meine, die zeitliche Reihenfolge und dass man das hier eben mit Vorzeitigkeit übersetzen muss, das hat Stephanus uns erklärt in seiner Rede. Und hat gesagt, dass dieser Ruf kam, ehe er in Haran wohnte. Sondern das war, als er noch in Ur war. Mose zeigt uns hier, das war der eigentliche Ruf. Und Gott sagte, er müsse aus einem Land, dann ist klar, dass es in Ur in Chaldea war. Haran war ja nicht sein Land. Geh aus einem Land, Ur in Chaldea. Und dann eben Verwandtschaft verlassen, seinen Vater verlassen. Also, der Vater war jetzt nicht mehr da. Und dann lesen wir nach dieser Berufung, Verse 1 bis 3, kommt Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Jetzt ist er gehorsam. Und geht. Und dann, das haben wir schon gelesen, in Vers 5, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Er kam ins Land. Und jetzt nochmals kurz Josua 24 und dann haben wir es für heute. Vers 2b, eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors und sie dienten anderen Göttern. Und jetzt zitiert Josua den Herrn. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Und dem Esau gab ich das Gebirge Seir, um es zu besitzen. Und Jakob und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in seiner Mitte getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Das ist eine so knappe Zusammenfassung von 1. Mose 11 bis Schluss von 1. Mose und dann 2. Mose 1 bis 12. So knapp und kurz, alles zusammengefasst, die Heilsgeschichte. Also, Josua erzählt einfach nochmal die Zusammenhänge, wie alles war im Ablauf, um dann am Schluss auf seinen Hauptpunkt zu kommen. Und das schauen wir uns morgen früh noch an. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns den Weg zeigst. Und wir bitten dich, dass du uns allen Gnade schenkst, uns unter dein Wort zu stellen, unter das Wort Gottes. Und dass wir auch in unserem Leben gehorsam sind. Du siehst, es gibt Hinderungsgründe, die uns bremsen können auf unserem Fortschritt, in unserem Fortschritt. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns allen die Gnade schenkst, dass wir wie Abraham gehorsam sind, indem wir deinem Ruf doch sofort folgen. Aber hilf uns auch, in allem gehorsam zu sein. dass dein Wort seine volle Autorität hat über unser Leben, so dass du uns auch segnen kannst und ans Ziel führen kannst. In deinem Plan, den du mit jedem von uns im Leben hast. Amen.
Amen.